lese aus der Hoffnung für alle. Josia wurde mit 8 Jahren König und regierte 31 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, sie war eine Tochter Adajas aus Boskat. Josia tat, was dem Herrn gefiel. Er folgte dem guten Beispiel seines Vorfahren David und ließ sich durch nichts davon abbringen. In seinem 18. Regierungsjahr sandte König Josia den Hofsekretär Schaphan einen Sohn Asaljas und Enkel Meschulams mit folgendem Auftrag in den Tempel des Herrn: Geh zum hohen Priester Hilkia und bitte ihn, nachzuzählen, wie viel Geld das Volk bisher den Priestern abgeliefert hat, die den Tempeleingang bewachen. Dann soll er das abgezählte Geld den Bauführern geben, die für die Ausbesserungen am Tempel des Herrn verantwortlich sind. Diese sollen damit die Handwerker, Bauleute und Maurer bezahlen. Außerdem sollen sie von dem Geld das Holz und die Steine für die Ausbesserung kaufen. Die Bauführer brauchen über die Ausgaben keine Rechenschaft abzulegen. Man soll auf ihre Ehrlichkeit vertrauen. Als der Hofsekretär Schaphan zu Hilkia kam, zeigte der hohe Priester ihm eine Buchrolle und sagte: Dieses Gesetzbuch habe ich im Tempel des Herrn gefunden. Er gab es Schaphan und las darin. Danach ging Schaphan zum König zurück und meldete ihm: Wir haben den Opferkasten beim Altar geleert und das Geld den Bauführern ausgehändigt, die für die Arbeiten am Tempel verantwortlich sind. Dann berichtete er von dem Buch, das der hohe Priester Hilkia ihm gegeben hatte, und las es dem König vor. Als der König hörte, was in dem Gesetzesbuch stand, zerriss er betroffen sein Gewand. Er beauftragte den Priester Hilkia, den Hofsekretär Schaphan und dessen Sohn Ahikam sowie Achbor, den Sohn Michais und Asaias, seinen zuverlässigsten Hofbeamten: Geht und fragt den Herrn, was wir tun sollen, denn niemand in ganz Juda, weder ich noch das Volk, hat getan, was in dem Buch steht, das gefunden wurde. Der Herr muss deswegen sehr zornig auf uns sein, denn schon unsere Väter haben nicht darauf gehört und die Weisungen nicht befolgt, die uns gegeben wurden. Da gingen der Priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Schaphan und Asaja zu der Prophetin Hulda, um mit ihr zu sprechen. Ihr Mann Schalum, ein Sohn Tikwas und Enkel Harhas, verwaltete die Kleiderkammer. Sie wohnte im neuen Stadtteil von Jerusalem. Hulda gab der Gesandtschaft eine Botschaft des Herrn für König Josia. Sie sagte: So spricht der Herr, der Gott Israels: Alles, was in dem Buch steht, das der König von Juda gelesen hat, wird eintreffen. Das dort angedrohte Unheil will ich über die Stadt und ihre Einwohner hereinbrechen lassen. Denn sie haben mich verlassen und anderen Göttern ihre Räucheropfer dargebracht. Mit ihrem Götzendienst haben sie mich herausgefordert. Mein Zorn über diese Stadt ist wie ein Feuer, das nicht mehr erlöscht. Über den König von Juda sage ich, der Herr und Gott Israels: Du hast nun meine Antwort gehört. Doch du hast dir meine Worte zu Herzen genommen und dich meiner Macht gebeugt. Als du gehört hast, was ich über diese Stadt und ihre Einwohner gesagt habe, dass ein Fluch sie treffen soll und jeden, der es sieht, das Entsetzen packt, da hast du betroffen dein Gewand zerrissen und bist in Tränen ausgebrochen. Darum will ich dein Gebet erhören, das verspreche ich, der Herr. Du sollst in Frieden sterben und im Grab der Königsfamilie beigesetzt werden. Das Unheil, das ich über die Stadt kommen lasse, wirst du nicht mehr erleben. Die Gesandten überbrachten diese Antwort dem König. Danach ließ der König alle Ältesten von Jerusalem und aus dem ganzen Land Juda zusammenrufen. Er ging zum Tempel des Herrn, wo sich eine große Volksmenge versammelt hatte. Alle Männer von Juda waren gekommen, die ganze Bevölkerung Jerusalems, die Priester und die Propheten, alle vom Einfachsten bis zum Vornehmsten. Vor dieser Versammlung wurde nun das ganze Bundesbuch vorgelesen, das im Tempel des Herrn gefunden worden war. Der König stand an seinem Platz bei der Säule. Nach der Lesung des Buches schloss er mit dem Herrn einen Bund und schwor: Wir wollen wieder dem Herrn gehorchen, von ganzem Herzen wollen wir nach seinem Gesetz leben und seine Gebote und Weisungen befolgen. Wir wollen alle Bundesbestimmungen einhalten, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Das ganze Volk schloss sich diesem Versprechen an.
Herr, rede jetzt zu uns durch dieses Wort. Auf deine unnachahmliche Art und Weise, wie nur du es kannst, durch deinen Heiligen Geist, der aus diesen Zeilen spricht, der in uns wohnt, in unserem Herzen und der uns verändern und gebrauchen kann. Amen. Reformgedanken habe ich diese Predigt überschrieben. Und dann noch als Untertitel, was wir brauchen und was unser Land braucht. Wenn ihr das vorher gelesen habt, habt ihr vielleicht gedacht, der hat ja den Mund ganz schön vollgenommen. Ja. Schauen wir mal. Es gibt ja alle möglichen Theorien darüber, was wir brauchen und was unser Land braucht. Ja, braucht ja bloß die Zeitung aufschlagen, was wir alles brauchen. Wir brauchen dann eine Energiewende und eine Autobahnmaut, brauchen wir scheinbar auch. Und wir brauchen weniger Ausländer oder mehr Ausländer oder keine Ausländer oder je nachdem, auf wen man halt hört in dieser ganzen Sache. Wir brauchen einen Handelsvertrag mit den USA oder brauchen wir den vielleicht nicht oder vielleicht doch eher eine Annäherung an Russland. Also Theorien gibt's wie Sand am Meer, was wir brauchen und was die Lösung wäre für unser Land. Das ist auch nichts Neues. Das war zu allen Zeiten so und das war auch im Alten Testament nichts anderes. Ja? Da gab es einen König namens Manasse. Der hatte auch eine Theorie. Der sagt, religiöser Pluralismus, das ist an der Tagesordnung. Klingt irgendwie vertraut, oder? Habt ihr schon mal irgendwo gehört? Ja? Also das ist auch nichts Neues. Das gab es auch damals schon. Und der war davon überzeugt, dass es vielleicht zum Schaden Israels ist, wenn man bloß mit einem Gott unterwegs ist. Ne? Wisst ihr, auf einem Rad kann man schlecht fahren, ne? Und auf einem Bein schlecht laufen und vielleicht mit einem Gott. Da verpasst man ja vielleicht was bei der ganzen Sache. Ich meine, die anderen, die haben ja auch ganz interessante und die fahren auch nicht so wirklich schlecht damit. Tatsache ist sogar, dass es rund um Israel rum Länder gibt, denen geht's viel besser. Und vielleicht liegt es ja daran, dass die richtigen Götter haben. Und so hat der Manasse ein auf Religionsvielfalt gemacht und hat im Tempel des Herrn in Jerusalem so neben dem Altar, wo man Gott die Opfer gebracht hat, einfach noch ein paar andere aufgestellt. Ja, mit den zugehörigen Götzendienern und dann hat man halt nicht mehr nur einem Gott gedient, sondern dann gab es Gottesdienst für gleich ganz viele Götter. Ja, es könnte ja der Richtige dabei sein und man kann ja nie wissen und so war man auf der sicheren Seite. Gott lässt sich nicht spotten, das steht auch in der Bibel und das hat sich gezeigt beim Manasse. Der Manasse war der Opa von dem Josia, um den es hier geht. Schade übrigens, dass der Josia heute bei den Kindern ist, wo es gerade um ihn geht, aber ist ja egal. Naja, der Manasse war der Opa und ich glaube, dass der Josia den Manasse nur noch kennengelernt hat, so als so einen alten, ziemlich gebrochenen Mann mit einer Sprachbehinderung vermutlich, die daher kommen könnte, dass man ihm, als die Feinde kamen und man ihn weggeführt hat in die Gefangenschaft, einen Haken durch den Kiefer geschlagen hat und ihn daran abgeführt hat. So Zeug haben die damals gemacht. Aber was klar war, ist, Gott lässt sich nicht spotten. Und das hat Gott sehr deutlich klar gemacht. Dass er seinen Bund auch nicht einfach brechen lässt, das musste der Manasse am eigenen Leib erfahren. Und er hat sein Leben beendet mit einer ganz radikalen Wende, die gut war, aber auch eben auch mit der Feststellung, eigentlich habe ich mein Leben verschwendet. Eigentlich habe ich die Zeit vergeudet und das, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat, hier als dem König meines Volkes, das habe ich genutzt zu Dingen, die nichts zu nichts Nutze waren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Josia, der den Opa nur noch so als kleines Kind kennengelernt hat, einen alten und zerbrochenen Mann kennengelernt hat. Und dann, als Josia 6 Jahre alt war, der war dann ein großes Ereignis in der Familie, denn da wurde dann der Papa vom Josia König. Und der hat nichts gelernt. Der hat nichts gelernt aus dem, was passiert ist. Amon hieß dieser Papa und der hat genauso weitergemacht, wie sein Vater das früher getrieben hat. Der war noch schlimmer eigentlich, der Amon. Der hat das alles noch auf die Spitze getrieben. Nichts gelernt. Der hatte auch seine Theorien, was das Land braucht. Und dann gab es andere, die hatten eine andere Theorie und die kamen, als der Amon gerade mal 2 Jahre regiert hatte und die haben sich verschworen und haben ihn in seinem eigenen Palast umgebracht. Und im ganzen Land gab es einen Riesenaufstand und man hat all die Menschen getötet, die irgendwie als Anhänger von dem Amon bekannt waren. schrecklich. Und dann kommt Josia und wird König mit 8 Jahren. Das war damals öfters so. Da hat man halt einen Regent an die Seite bekommen, der das irgendwie mitverwaltet hat, diese ganze Zeit. Es hat vermutlich auch noch einige Jahre gedauert, bis Josia dann wirklich tun und lassen konnte, was er wollte als König. Und die Geschichte, die wir heute gelesen haben, die spielt 10 Jahre später, als Josia dann 18 ist und auf einem sehr guten Weg. Denn der hat scheins was gelernt. Der hat ja auch gute Ratgeber. Und der hat kapiert, dass es so nicht weitergehen kann. Und dann fängt er an aufzuräumen. Die Reform, die unter Josia passiert, wird heute von vielen bibelkundigen Leuten als die größte Reform bezeichnet, die Israel in seiner Geschichte im Alten Testament erlebt hat. Mit Reformgedanken sind wir also richtig beim Josia. Da können wir was lernen von dem, was sein Land gebraucht hat, was er gebraucht hat und was vielleicht auch wir heute brauchen können. Und es lohnt sich, da mal reinzuschauen, was da passiert ist. Josia fängt im Tempel an und sie fangen an, dieses Haus Gottes endlich mal wieder aufzuräumen und mal wieder reinzumachen. Und da passiert was Erstaunliches. Im Tempel findet nämlich der oberste Priester das Gesetzbuch des Herrn. Also das, was es damals von der Bibel überhaupt schon gab, die war ja zu weiten Teilen, wie wir sie heute haben, noch gar nicht geschrieben zur damaligen Zeit. Aber den Teil, den es schon gab und der im Tempel aufbewahrt wurde, den findet der oberste Priester wieder. Und an der Stelle der Geschichte muss man erstmal hängen bleiben und sich klar machen, dass da ja eigentlich was Seltsames passiert. Wie kann man im Tempel eigentlich ein Gesetzbuch finden? Stellt euch mal vor, wir machen einen Putztag hier in der Gemeinde und wir räumen von oben bis unten das Haus auf und bringen alles auf Hochglanz und irgendwo in der Kiste, irgendwo in der Ecke auf dem Dachboden kommt dann einer ganz begeistert und sagt, hey, schau mal, was ich gefunden habe. Ich habe eine Bibel gefunden. Hier in der Gemeinde, könnt ihr euch das vorstellen? Eine Bibel im Gemeindehaus. Das ist ja wohl völlig normal, oder? Ja? Also dieses Erstaunen, überhaupt mal da hängen zu bleiben, zu sagen, wie kann es sein, dass es ein erstaunliches Erlebnis ist, wenn man im Haus Gottes das Gesetzbuch findet? Dazu muss man sich natürlich vor Augen rufen, dass das Gesetzbuch zur damaligen Zeit ein bisschen anders aussah als unsere handlichen Bibeln, die wir heute haben, oder gar unsere Bibel-Apps, die so unter vielem anderen auf dem Handy sind. Das Gesetzbuch Gottes, das war eine große Schriftrolle. Na, wenn ihr das mal anschaut, wenn ihr mal nach Jerusalem geht, da gibt es einmal im Jahr gibt's das Torahfest. Dann holen sie die ganzen Schriftrollen raus und ziehen mit einer feierlichen Prozession durch die Stadt mit ihren Torahrollen, mit dem Gesetzbuch Gottes. Ja? Und das sind Schriftrollen, also die sind schon ungefähr so dick und die sind so lang. Das sind Riesenpakete und weil das was ganz Wertvolles ist, das Wort Gottes, trägt man die auch nicht einfach so durch die Stadt, sondern sie sind eingepackt in wertvolle, bestickte Teppiche und Tücher, um zu zeigen, was für ein großer Wert das ist. Und es sind dann ganz schöne Pakete, da hat ein Mann ganz schön zu tragen an diesem Teil. Also ihr dürft nicht denken, dass die eine Gemeindebücherei hatten, wie wir es dort hinten in der Ecke haben. Und irgendwo unter den vielen Büchern in der Ecke hat plötzlich einer entdeckt, Mann, da ist ja auch noch das Gesetzbuch Gottes drin. Sondern das konnte man eigentlich nicht übersehen, dieses Teil. Dazu kommt auch, dass man zur damaligen Zeit überhaupt mal grundsätzlich nicht so viele Bücher hatte. Das war dann auch nicht eines unter vielen, das irgendwie untergehen konnte. Das kann ja bei mir passieren. Wenn ihr mal in mein Büro kommt, da seht ihr viele Bücher. Und ich kaufe auch ständig neue. Also bei uns kommt mindestens 2-mal in der Woche ein Päckle von Amazon an. Ja? Und meine Frau, die ist da auch nicht ganz unschuldig dran. Ja? Aber es geht immer weiter. Und vor Jahren ist schon mal passiert, wir waren dann immer in Holzgerlingen beim Hänsler Verlag. Da gibt es dann 1-2 Mal im Jahr gibt's einen Schnäppchenmarkt, wo sie so ihr Lager wieder ein bisschen leeren und wo es also zu wahnsinnig günstigen Preisen Bücher gibt. Das Paradies für jemand wie Rebecca und mich. Ja? Also wir sind dann zum Teil mit 180 Büchern zurückgekommen. Ja, und natürlich müsst ihr euch vorstellen, ja, die 180 Bücher, die lese ich nicht alle in der nächsten Woche. Ja? Sondern manches davon, das landet halt mal auf dem Stapel so für irgendwann später. Und dann kam ich also begeistert heim und habe da also für einen guten Preis einen Kommentar zur Apostelgeschichte von John Stott gefunden. John Stott, also einer der großen evangelikalen Bibelgelehrten des 20. Jahrhunderts, hat einen super Kommentar zur Apostelgeschichte geschrieben. Ich habe den für 5 € gekauft. Das war wirklich super. Und habe dann so angefangen, so meine Einkäufe ins Regal einzusortieren und habe festgestellt, dass ich im Jahr vorher den gleichen Apostelgeschichte-Kommentar schon mal gekauft hatte. das war mir gar nicht mehr bewusst. Ja? Also kann es passieren in der Masse der Bücher. Ja? Aber denen damals ist es garantiert nicht passiert. Das Gesetzbuch Gottes, das war nicht eines unter vielen. Das hat den Ehrenplatz im Tempel. Und da standen keine anderen Bücher rum, die das irgendwie verdecken konnte. Und dann muss man sich ja schon fragen, wie kann das dann passieren, dass der Priester angerannt kommt und sagt, wir haben das Gesetzbuch Gottes wiedergefunden. Wieso ist das denen eigentlich nicht aufgefallen bis dahin? Das war doch da, das war doch groß und sichtbar, das kann man nicht übersehen, dieses Ding. Aber offensichtlich haben die es doch geschafft. Offensichtlich haben die es geschafft, ihre Prioritäten in diesem Tempel so anders zu setzen, dass dieses Ding einfach unterging. Was das Zentrale sein sollte. Ja? Also wenn du heute in viele Kirchengebäude reinkommt, dann ist vorne auf dem Altar ist eine große Bibel, schön ausgelegt und alles. Aber wisst ihr, man kann einen wunderbaren Gottesdienst da drin feiern oder eine andere Veranstaltung machen, ohne dieses Ding ein einziges Mal zu benutzen. Das geht. Ja, dann ist das halt so ein Deko-Gegenstand, der da irgendwie zu diesem kirchlichen Ambiente gehört. Ja? Und man kann ganz tolle andere Dinge machen, die überhaupt nichts mit dem Buch da vorne zu tun haben. Und das funktioniert auch. Ja, und es kann sogar sein, dass alle heimgehen hinterher und sagen, das war jetzt aber eine tolle Veranstaltung. Offensichtlich lief da was falsch. Offensichtlich haben die da was falsch gelebt. Und ich glaube, was wir brauchen, was auch wir brauchen, was die damals gebraucht haben, ist, dass wir unsere Bibeln wieder abstauben. Weil ganz ehrlich, ist das bei uns ja manchmal auch nicht anders. Also ich behaupte, dass hier im Gottesdienst, dass wir das ganz gut hinkriegen und leben, dass die Bibel einen sehr zentralen Punkt hat. Ihr merkt es ja auch, dass wir die ganz bewusst auch programmmäßig in den Mittelpunkt des Gottesdienstes stellen. Ja? Und wenn ihr mal auf unserer Internetseite könnt ihr lang und breit lesen über unser Gottesdienstmodell und da habe ich ja schon ein Seminar drüber gehalten und andere Gemeinden kopieren das inzwischen und alles. Ja? Und dann lest ihr da, dass es zwei Säulen in unserem Gottesdienst gibt, zwei zentrale Punkte und die Predigt ist keiner davon. Sondern die Predigt ist die Brücke zwischen den beiden, weil das der erste zentrale Moment das gemeinsame Lesen von Gottes Wort ist. Und der zweite zentrale Moment in unserem Gottesdienst, der Teil ist, was nach der Predigt kommt, wenn wir Gott Antwort geben auf das, was wir gelesen haben in seinem Wort. Und die Predigt soll eigentlich so die Brücke sein zwischen beidem, die mir hilft, nochmal drüber nachzudenken, was das eigentlich heißt, was ich gehört habe und was da eine Antwort drauf sein könnte. Also ich glaube, im Gottesdienst schaffen wir das schon. Aber die Frage ist, wie sieht es sonst in unserem Leben aus? Wir haben da Ende 2013 ein Gemeindeprofil gemacht. Und da gab es Aussagen wie, ich lese regelmäßig und gerne in Gottes Wort oder Gottes Wort ist die zentrale Richtschnur in meinem Alltagsleben. Und habe festgestellt, dass wir gar nicht so viele Leute haben, die diese Aussage so uneingeschränkt stehen lassen können. Das gibt schon zum Nachdenken. Vielleicht müssen wir unsere Bibeln mal wieder abstauben. Vielleicht müssen wir sie mal wieder auf den zentralen Platz tun, wo sie hingehören und uns fragen, ob wir nicht auch in vielen Dingen die falschen Prioritäten gesetzt haben. Ja, und ich weiß, wie das ist mit der Zeit, weil mein Kalender auch randvoll ist. Und ich weiß, wie schwierig das ist, sich oft Zeit rauszunehmen, um Gottes Wort zu finden. Aber wisst ihr, dann fällt mir auch an anderer Stelle auf, dass es andere Dinge gibt, für die habe ich gar kein Problem, Zeit zu finden. Obwohl die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Aber das mache ich halt, da nehme ich mir Zeit dafür. Vielleicht muss ich auch da neu meine Prioritäten setzen und wieder abstauben. Nimm 2 hieß die Gruppe früher, jetzt heißen sie Super 2 aus markenrechtlichen Gründen. Eine christliche Kabarettgruppe, die ihr vielleicht kennt, die haben ein altes Kirchenlied umgeschrieben. Und es hört sich dann am Anfang ungefähr so an. Herr, dein Wort, die edle Gabe, lieblich schmückt sie mein Regal. Samstags wische ich drauf Staub und dann glänzt es so sakral. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, ja, was hätte ich dann zu tun? Dann würde ich keinen Staub mehr wischen, um stattdessen auszuruhen. Vielleicht gar nicht so weit hergeholt, diese Worte. Und ich möchte euch einladen, mit mir in diesem Jahr ganz neu unsere Bibeln abzustauben und uns begeistern zu lassen von dem Inhalt von diesem Ding, von Gottes wunderbarem Wort, der dazu uns spricht aus diesen Seiten heraus. Und da wollen wir uns dieses Jahr auf eine Entdeckungsreise machen und das neu schätzen und genießen lernen, dieses wunderbare Wort Gottes. Also staub deine Bibel ab oder leg die Verknüpfung auf die Handy-App direkt auf die Startseite von deinem Handy oder tu, was immer du tun musst, damit dieses Ding wieder zentralen Stellenwert bekommt und zugänglich wird für dich. Und dann kommt der Priester angerannt mit dieser Buchrolle zum Josia und sagt, wir haben das Gesetzbuch des Herrn gefunden. Und dann machen sie erstmal das, was eigentlich logisch wäre an dieser Stelle, nämlich eine Presseerklärung. Ja? Die machen ein großes Fest und die feiern das Fest des Buches und die sagen, jetzt hier, wunderbar, das muss gefeiert werden, lasst uns ein großes Buffet auffahren und so richtig freuen, dass das Buch des Herrn wieder da ist. Nee, die lesen das Buch, das ist nämlich eigentlich das Logische, was man macht mit einem Buch, ne? Dass man das aufschlägt und liest. Er berichtet dem König auch, dass der Priester Hilkia ihm eine Buchrolle übergeben hatte und las sie dem König vor. Wie gesagt, damals waren große Teile der Bibel, wie wir es heute kennen, noch nicht geschrieben. Das heißt, zeitmäßig war das etwas kürzer, wie wenn wir uns heute zusammensetzen und das ganze Ding durchlesen. Aber die haben sich ganz schön Zeit genommen da. Ja? Es gibt so verschiedene Theorien, was es überhaupt schon in Schriftform gab zu dem Moment. Also das Mindeste, wovon man ausgeht, ist, dass es das sogenannte Deuteronomium, das fünfte Buch Mose gibt, das auch das Gesetz nochmal sehr gut zusammenfasst. Und angenommen, es gibt nur dieses eine Buch mit seinen, jetzt muss ich überlegen, ganz genau weiß nicht, ich glaube 34 Kapitel hat es oder sowas. Ja? Dieses eine Buch durchzulesen, na, ich denke, da sitzt man schon eine Stunde oder zwei dran, bis das laut vorgelesen ist. Hat der König nichts anderes zu tun. Das war dann wichtig in dem Moment. Der sagt, jetzt haben wir dieses Wort Gottes, jetzt lasst es uns auch lesen. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Wir müssen unsere Bibeln wieder lesen. Das ist der zweite Satz in dem Predigtzettel. Und eigentlich das wichtigste Wort in diesem Satz ist das erste, ist wir. Weil ich glaube, wir sind da oft viel zu oft zu unterwegs mit der Theorie, dass es ganz viele Leute in unserem Land gibt, denen es mal gut tun würde, die würden mal die Bibel lesen. Ja? Und die würden da mal reingucken, was Gott sagt. Und vielleicht würden sie dann auch merken, dass die nicht so erleben sollen. So. Und das ist ja alles richtig. Aber ich habe das Gefühl, dass wir oft gar nicht so arg viel besser sind. Und ich glaube, dass es bei uns anfangen muss, dass wir wieder unsere Bibeln lesen. Und da meine ich wirklich lesen, wie ein Buch. Wir haben da Dinge entwickelt, die zwar manchmal praktisch ganz nützlich sind, uns aber eigentlich beim Bibellesen eher hindern. Eines von diesen Dingen ist zum Beispiel die Verszählung in der Bibel. Ja? Die hat man ja, die war ja ursprünglich nicht drin, das hat man ja aus dem Mittelalter eingeführt, damit man sich zurechtfindet. Ja, und wenn ich euch heute sage, was wir lesen heute Morgen, damit ihr nicht eine halbe Stunde lang suchen müsst, wo das wohl stehen könnte, sondern dass man das zügig findet, da hat es schon seinen praktischen Wert. Es hat aber auch eine ganz schlechte Seite, weil es uns nämlich denken macht, dass die Bibel aus so lauter so ganz kleinen, winzigen Puzzlestücken besteht, wo irgendwie jedes für sich alleine steht. Und so wurde das Wort Gottes ja gar nicht geschrieben. Das wurde als zusammenhängende Texte geschrieben. Selbst der Abschnitt, den wir heute Morgen gelesen haben, und die Sonja hat einen ganz schön langen Abschnitt verwischt heute Morgen, ja, also länger als ein Kapitel, ist ja eigentlich nur ein Teil von einem zusammenhängend geschriebenen Buch, das die Höhen und Tiefen der Königszeit beschreibt und wo man daraus lernen kann, wenn man das liest und diese Achterbahn mal mitfährt, die hoch und runter geht und eben immer dann hoch geht, wenn Leute tatsächlich es auf sich nehmen, konsequent mit Gott zu leben und immer dann nach unten saust, wenn sie es nicht tun. Und eigentlich muss man dieses Ding als Ganzes lesen, um zu kapieren, was Gott eigentlich sagen möchte damit. Nämlich die einzig richtige Wahrheit zu leben ist mit Gott und nach seinem Wort und nicht. Aber wir haben diese blöde Versnummerierung und die macht uns glauben, dass man da drei Verse lesen kann oder vielleicht sogar einen und dann hat man schon richtig toll Bibel gelesen. Und wir verpassen die ganzen großen Dinge. Und ich glaube, wir müssen wieder anfangen, unsere Bibel zu lesen. Unter den vielen Bibeln, die es gibt, ich empfehle euch mal heute Morgen eine. Ich empfehle dir, dieses Jahr vielleicht mal eine Bibel zu nehmen, die du noch nicht so regelmäßig gelesen hast. Eine, die ich ganz toll finde, ist eine, nicht eine Übersetzung wirklich, sondern eine Übertragung ins Deutsche, etwas freier vom Neuen Testament, die heißt Willkommen zu Hause oder Willkommen daheim. Die ist ganz toll, die bringt das Neue Testament ins Deutsche, in ein modernes, verständliches, schönes Deutsch rüber, das manchmal ein bisschen anders klingt, als man es gewohnt ist, und es ist gut, weil es einen zum Nachdenken bringt, warum das jetzt so anders klingt. Und vor allem hat die einfach die Verszählung weggelassen. Die liest man wie ein Buch. Wie wenn du in den Laden gehst und einen Roman kaufst. Die liest man einfach von vorne nach hinten und bekommt plötzlich mal mit, wie das zusammenhängt und was Gott hier sagt. Ja, noch so ein Ding, das immer eine ganz große Falle ist. Und das ist das berühmte Losungsbuch der Herrnhuter. Und ich bin da, ich kenne den Wert von dem Ganzen. Und ich weiß, dass ganz viele Leute ganz stark gesegnet wurden durch dieses Losungsbuch. Und als Pfingster habe ich überhaupt kein Problem damit zu glauben, dass das Konzept funktioniert, dass die zu Gott beten und dann losziehen, um den richtigen Vers für den Tag zu sehen, weil ich glaube, dass Gott heute noch wirkt und dass er euch durch solche Dinge wirken kann, habe ich überhaupt kein Problem damit. Und es kann eine gute Sache sein, mit der Losung unterwegs zu sein. Wisst ihr, als ich vor vielen Jahren meinen Abschluss gemacht habe, da haben wir als Abschlussklasse den Vers mitgekriegt aus Josua 1, Vers 8, wo Gott dem Josua sagt: Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Und es kann wunderbar funktionieren, dieses Konzept mit dem Losungsbuch. Du lässt dir von Gott zwei Verse mitgeben für den Tag und dann sinnst du den ganzen Tag darüber nach und wiederholst die in deinen Kopf und denkst darüber nach, was das heißt. Und am Abend hast du eine ganz neue Sicht gewonnen auf diese zwei Verse und Gott hat die gebraucht in deinem Tag. Das kann wunderbar funktionieren. Aber die Tatsache ist, wenn das bei 1% der Losungsbuchleser so funktioniert, dann ist das schon hochgegriffen, glaube ich. Weil was wirklich funktioniert ist, du liest zwei Verse, klappst dieses Losungsbuch zu und bist zufrieden, dass du heute auch in der Bibel gelesen hast. Ja? Und das hat mit Tag und Nacht darüber nachsinnen recht wenig zu tun, diese ganze Geschichte. Also das kann seinen Wert haben. Aber meistens ist auch eher so ein Ding, das uns hinderlich ist, weil es uns nämlich dazu bringt, so eine ganz winzige Portion zu lesen und dabei zu bleiben. Ich lade dich ein, mal wieder richtig anzufangen zu lesen. Und ich möchte ein ganz tolles Beispiel dafür geben, dass es funktioniert. In unserer Gemeinde, der ist jetzt nicht da, deswegen kann ich das sagen. Doch, der ist da, wunderbar. Mein tolles Beispiel für heute ist der Philipp Sengstock. Der kann das ganz toll. Seit wir in Crosswalk über die Bibel gelesen haben, hat der Philipp angefangen, die Bibel von vorne durchzulesen. Und er erzählt mir jede Woche, wie weit er jetzt gekommen ist und was er da gelesen hat. Finde ich cool. Da hat einer entdeckt, dass das Spaß macht, da drin zu lesen und es weiterzulesen. Ich hatte da am Anfang ehrlich gesagt so meine Bedenken, weil ich weiß, wie das immer ist, wenn die Leute die Bibel von vorne durchlesen. Spätestens wenn im 4. Mose 10 Kapitel hintereinander nur Volkszählungsstatistiken kommen, dann hören sie dann meistens auf. Ja? Inzwischen ist der Philipp im Richterbuch angekommen. Ich bin richtig stolz, dass er solche 4. Mose durchgeschafft hat. War echt super, Philipp. Ja? Genau, da könnt ihr euch mal ein Beispiel nehmen. Das kann funktionieren. Ja? Und man muss ja nicht immer von vorne anfangen, vielleicht kann man sich mal ein Buch nehmen, aus dem Alten oder aus dem Neuen Testament. Vielleicht nimmst du mal eins, das du nicht schon 25 Mal gelesen hast in den letzten paar Jahren. Ja? Sondern vielleicht eins, wo du erstmal das Inhaltsverzeichnis brauchst, um das überhaupt zu finden. Ja? Das ist Teil von Gottes Wort. Und vielleicht lohnt es sich da mal neu wieder anzufangen und drüber nachzudenken. Und wenn du sagst, ich habe da keine Ahnung, was jetzt mit dem anfangen soll, mit dem Text, dann nimmst du noch einen guten Kommentar dazu und ein paar gute Bücher, die dir helfen, das zu verstehen und liest die mit. Ja, noch mehr lesen. Ja, noch mehr lesen. Und lässt Gott das gebrauchen. Wir müssen wieder anfangen, das zu lesen. Und wenn am Schluss deine Bibel völlig zerflattert ist und Eselsohren hat an jedem Ding und man fast nichts mehr lesen kann vor lauter Randnotizen, die du reingeschrieben hast und sie bunt angemalt ist und so, dann hast du genau richtig gemacht mit dieser Sache. Ja, weil das Ding ist zum Lesen da und nicht zum schönen Aussehen im Regal. Und ich glaube, was wir brauchen, ist, dass wir wieder lesen. Und als der König hörte, heißt dann, was in dem Gesetzbuch stand, dann zerriss er sein Gewand Und ich möchte jetzt wirklich nicht die Umsätze der Textilindustrie ankurbeln oder sonst was. Ich glaube, wir haben heute andere Arten und Weisen, wie wir in unserer Kultur mit unseren Emotionen umgehen, als dass wir da jetzt unsere Kleider zerreißen. Aber was bei diesem Mann sichtbar ist, ist, der hört Gottes Wort und der wird berührt davon. Das macht was mit ihm. Der liest es nicht als Informationstext, um mal zu wissen, was ja auch ganz nett ist, so mal geschichtlich zu erfassen, was im Nahen Osten vor 2000 Jahren passiert ist. Ja, das ist Allgemeinbildung, das tut immer gut, wenn man noch mehr weiß, ja, und so, ja. Sondern der liest es als ein Text, durch den Gott zu ihm spricht. Und es macht was mit ihm. Der es erfährt, und zwar auf ganz tragische Weise, auch in den negativen Dingen, der erfährt, Gott steht zu deinem Wort, aber er erfährt dann auch, dass Gott da wirkt, wo ich mein Herz berühren lasse. Der geht mit einer Erwartungshaltung an diesen Text hin. Und ich glaube, auch da müssten wir dringend wieder neu was lernen. Ja? Wie gehe ich denn ran an diesen Text? Jetzt soll ich ja offensichtlich lesen. Ja? Und ich befürchte, dass wir viel zu oft da an so eine Pflichtaufgabe hingehen. Das muss man halt, wenn man Christ ist. Ja, und jetzt soll ich auch noch mehr lesen. Jetzt muss ich das auch noch in meinen Tagesablauf reinquetschen, wo ich doch vielleicht viel interessantere Dinge hätte. Und ich gehe da so ran als so ein Ding, dass ich halt froh bin, wenn ich es abgehakt habe, dann irgendwie, weil das so meine Pflicht vor Gott zu sein scheint. Und ich bin dann vielleicht auch ganz froh, wenn ich dann am Ende meines Textes angekommen ist, der jetzt mehr wie einen Vers hat, und dann schlage ich das Ding zu. Oder vielleicht gehe ich hin und ich rechne eh schon damit, dass da wieder irgend so ein komischer alttestamentlicher Prophetentext kommt, der mir irgendwie gar nichts sagt und wo ich die Bilder drin nicht verstehe und was auch immer. Oder dass da wieder so ein Gerichtswort kommt, wo ich mich hinterher bloß schlecht fühle, ja, und sage, das zieht mich wieder voll runter, ja, und wer soll denn das überhaupt alles halten können? Und ich glaube, es macht ganz viel aus, wie ich da rangehe an dieses Lesen von Gottes Wort. Vielleicht sollte ich mich vom Josia anstecken lassen, hier mit einer Erwartungshaltung hinzugehen und zu wissen, dass wenn ich diese Seiten aufschlage oder diese App anklicke, dass da Gott zu mir redet. Diese Bibel ist ein Buch wie kein anderes. In dieser Bibel steckt das Leben und der Atem Gottes selbst drin. Die Menschen, die das geschrieben haben, über 40 verschiedene Autoren, die 66 verschiedene Bücher geschrieben haben über einen Zeitraum von 1500 Jahren, die haben nicht einfach irgendwann beschlossen, ich setze mich jetzt mal hin und schreibe ein Buch, weil das schon immer mein Traum war. Sondern die sind inspiriert worden von Gottes heiligem Geist, der sie getrieben hat, diese Worte zu schreiben. Und dieser Geist spricht heute noch aus diesen Zeilen. Der hat nicht bloß damals zu einem Petrus oder zu einem Samuel oder zu einem Jesaja oder zu wem auch immer gesagt, das wäre jetzt gut, und der hat sich dann so richtig inspiriert gefühlt und das geschrieben, und ich sage heute, weiß ja auch nicht, warum der jetzt da gemeint hat, das ist Gottes Wort, sondern derselbe Heilige Geist, der lebt ja in mir. Also einen direkteren Bezug zum Autor von einem Buch kann man gar nicht haben. Ne? Und der will mir helfen zu verstehen, was ich da lese. Und es ist ein Wunder, was da passiert, denn wenn ich dieses Buch, das bereits Gottes Wort ist, aufschlag, dann wird es wieder neu Gottes Wort, wenn ich es lese, nämlich Gottes Wort an mich, direkt. Da redet Gott raus aus diesen Zeilen. Stell dir vor, du hättest einen Telefontermin mit Angela Merkel. Ja. Nächste Woche, Donnerstag, 9.30 Uhr. Ja. Ich gebe dir nachher die Nummer, ja? Die wählst dann bitte pünktlich, weil die Frau Merkel, der Terminkalender ist ziemlich voll, ja? Und dann hast du eine halbe Stunde Zeit und du darfst ja mal richtig plaudern mit ihr und ihr alles sagen und sie fragen, was du möchtest, ja? Und Frau Merkel hat sich extra Zeit genommen für dich. Also ich könnte mir vorstellen, dass du ziemlich aufgeregt wärst vor dieser Geschichte. Ja? Wahrscheinlich verwählst dich sogar dreimal, weil du vor Aufregung die Nummern richtige getippt kriegst und so. Ich könnte mir vorstellen, dass du den Anfang der Woche verbringen würdest, die ganze Zeit zu überlegen, was du dir eigentlich alles fragen willst in dieser halben Stunde und wie das wohl wird und alles. Und dass du deinen Freunden erzählen würdest, dass du diese Woche mit der Angela Merkel telefonieren darfst. Und erst hinterher sowieso, ja. Also das kam ja dann ganz cool. Ne? Also damals, als ich mit der Angie telefoniert habe, ja, also, ja. Aber das würde es erzählen, überall. Das wär ein Riesending, ja. Ich telefoniere mit Angela Merkel. Und jetzt stell dir vor, jeden Tag die Gelegenheit zu bekommen, mit Gott selbst zu reden und der mit dir. Diese Worte zu lesen und diese Zeilen zu hören und festzustellen, hier redet Gott selbst mit mir. Stell dir vor, wir würden da mit der gleichen Spannung, mit der gleichen Vorerwartung hingehen und sagen, wow, ich bin gespannt, was Gott mir jetzt sagen will heute. Ich glaube, das könnte ganz anders sein. Ich glaube, dass Gott mein Herz berühren will. Und ich glaube, dass er es tun kann, wenn ich mich darauf einlasse und wenn ich mit dieser Erwartungshaltung hingehe an diese Zeilen. Übrigens, dem Josia hat es viel gebracht. Am Ende spricht Gott ganz schön Gericht. Und dann aus diesem Wort geht ja klar hervor, dass das Volk seinen Bund gebrochen hat. Ja, und dass es Konsequenzen hat. Und Gott fordert diese Konsequenzen dann auch ein. Aber zu dem Josia sagt er, aber du hast es dir zu Herz genommen und dich meinem Urteil gebeugt. Du hast dein Gewand zerrissen und vor mir geweint. Deshalb habe ich auch dein Gebet erhört. Du wirst das Unglück, das ich über diese Stadt bringen werde, nicht mehr mit eigenen Augen sehen. Ich lasse dich in Frieden sterben und du wirst in der Grabstätte deiner Vorfahren bestattet werden. Ja? Das hat was gebracht, diese Erwartungshaltung. Gott sieht es, dass er sein Herz berühren lassen hat und geht direkt drauf ein und tut was in seinem Leben. Vielleicht sollte ich auch anfangen, mich berühren zu lassen. Und dann letzte Sache, und deswegen haben wir bis ins 23. Kapitel weitergelesen, um das noch mitzukriegen, was dann passiert, denn der Josia lässt es nicht beim Lesen. Der ruft das ganze Volk zusammen, der lässt das ganze Buch nochmal vorlesen, vor allen, und dann schließt das ganze Volk mit dem Josia, mit Gott, einen Bund, dass sie sich daran halten werden, was sie da gelesen haben. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schritt, den wir nicht vergessen sollten. Es reicht nicht, wenn wir unsere Bibeln abstauben und sagen, jetzt lese ich mehr da drin und es berührt vielleicht irgendwie auch so ganz warm mein Herz. Sondern interessant wird es erst in dem Moment, wo ich die Bibel zuklapp und sage, jetzt habe ich was gehört von Gott und jetzt gehe ich und mache das auch, was er gesagt hat. Da wird es wirklich lebensverändernd. Da passiert wirklich was. Und da wird es auch wirklich herausfordernd. Das werden wir sehen, wenn wir uns Reise durch die Bibel unternehmen dieses Jahr. Das ist kein einfaches Buch. Ja? Das ist keine so angenehme Lektüre, die man irgendwie so ganz angenehm jetzt bei Winterwetter so vor einem schönen Kaminfeuer liest und dann sagt, ach, das war doch jetzt mal richtig schön. Das wird herausfordernd, das wird knallhart, das fordert Umdenken, das fordert Dinge von mir, die ich gar nicht unbedingt bereit bin, so jetzt zu machen und die ich bis jetzt anders gemacht habe. Das fordert Dinge von mir, wo ich sage, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe, die mich an meine Grenzen treiben, wo ich Gottes Heiligen Geist dann immer wieder neu brauche, weil ich es allein sowieso gar nicht auf die Reihe kriege. Dieses Buch ist herausfordernd ohne Ende. Das wird viel von mir verlangen, das auch zu tun. Aber erst dann lohnt es sich, es überhaupt aufzuschlagen, wenn ich bereit bin, hinterher auch zu leben, was da drin steht. Wir müssen bereit sein zu hören und dann auch zu handeln. Super 2 habe ich ja vorher schon vorgelesen. Das geht natürlich noch weiter, die Version. Dein Wort, Herr, niemals vergeht. Ewig bleibt's im Schrank hier stehen. Schwarzer Einband, sogar Goldschnitt. Wunderbar ist's anzusehen. Würde ich's lesen und befolgen, änderte mein Leben sich. Ach, lass ab von dem Gedanken, der scheint mir ganz fürchterlich. Das spiegelt vielleicht schon ein Stück weit wider, dass was uns oft dann auch durch den Kopf geht, wenn wir diese herausfordernden Zeilen lesen, die Gott uns schreiben lässt, wo er zu uns spricht. Aber wer sich darauf einlässt, der kann erleben, dass Gott zu seinem Wort steht. Tja, was braucht unser Volk und was brauche ich? Denn da geht's ja los. Ich glaube, dass das, was ich brauche und was unser Volk braucht, ist Menschen, die bereit sind, die Bibeln abzustauben und drin zu lesen. Und sich berühren zu lassen und drin zu leben. Und da rede ich jetzt nicht über die vielen anderen da draußen, sondern da rede ich über uns. Denn das muss bei uns anfangen. Und dann andere anstecken, wenn die sehen, wie begeisternd das ist, dieses Wort Gottes zu lesen. Was brauche ich? Naja, eigentlich habe ich das, was ich brauche, schon längst in der Hand. Ich muss es nur nutzen. Gottes Wort, durch das er redet zu mir und zu meinem Leben. Und deswegen vielleicht als Zuspruch am Ende die Originalversion, wie es richtig klingt. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist's nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Halleluja. Ja und Amen. Herr, du wollest auf mich sehen, dass ich mög in deinem Namen fest bei deinem Worte stehen. Lass mich eifrig sein, beflissen, dir zu dienen früh und spät und zugleich zu deinen Füßen sitzen, wie Maria tat. Jesus, darum bitte ich, für mich und für uns andere, dass du uns diesen Schatz erhältst. Nicht irgendwo versteckt in der Kiste, nicht irgendwo in der Vitrine, wo es gut aussieht, sondern als zentralen Teil unseres Lebens. Komm du und steck uns neu an mit dieser Begeisterung für diesen riesengroßen Schatz, den wir haben in deinem Wort, wo du zu uns redest. Hilf uns, unsere Prioritäten zu prüfen. Hilf uns, Zeit zu nehmen für dein Wort. Hilf uns, drin zu lesen und verstehen, was du sagen möchtest. Berühr du unser Herz durch dieses Wort und gib uns dann Kraft und Mut, auch zu leben, was wir lesen. Danke, Herr, für dein wunderbares Wort. Amen. Wir bleiben im Gebet. Antworten Gott in Liedern, in unseren Gebeten, um Gelegenheit mit uns beten zu lassen. Wenn du das möchtest, darfst du nach hinten gehen zum Gebetsteam. Und vielleicht redet Gott ja auch heute Morgen, das tut er immer noch, dass er direkt durch Menschen zu uns redet. Dann kommst du mir nach vorne, wenn du den Eindruck hast, dass Gott durch dich heute Morgen was sagen möchte. Lasst uns ganz bewusst diese Zeit der Antwort nehmen.